Schönen guten Tag. Hier kommt eine neue Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Pink, Privacy in Germany. Und auch heute geht es um Aktuelles, um Fragen des Rechtsstaats und unserer Verfassung. Und heute haben wir auch alles im Angebot. Wir haben die Informationsfreiheit, wir haben den Datenschutz und wir haben Persönlichkeitsrechte herauf und herunter.
Vor allen Dingen haben wir Helene Fischer.
Und wir haben mal wieder Helene Fischer, ja, die zieht sich ja. Bist du eigentlich Fan von Helene Fischer?
Nein, aber es gibt Momente, wo sie mich beeindruckt.
Das musst du mir erklären.
Ach, lieber nicht. Das wird zu peinlich. Nico, ist einer Abschiedsgala für den großen deutschen Troubadour, den jüngst verstorbenen, mein Namensgedächtnis, ganz furchtbar.
Jetzt habe ich dich aber
mit 66 ja. Jahren, bitte mit Sahne.
Naja, erstmal ist er nicht jüngst verstorben, sondern das ist ungefähr 5 Jahre her.
Ja,
meinst du Udo Jürgens selbstverständlich?
Udo Jürgens. Da hat sie für ihn gesungen, Merci, Chérie. Und Udo Jürgens hat zu Recht geweint. Da hat sie mich beeindruckt. Aber ich bin kein Fan von ihr, nein.
Ja. Ich würde mich auch nicht als solcher bezeichnen, aber ich war tatsächlich ein Fan, wäre übertrieben, aber ich hatte doch immer schon großen Respekt vor Udo Jürgens, den ich noch wenige Monate, bevor er dann sehr, sehr plötzlich, das war ja Weihnachten irgendwann, gestorben ist, in einem Konzert erleben durfte. 3,5 Stunden lang,
da war er schon. Ich glaube, fast 80. Nico, jetzt haben wir tatsächlich zu Beginn unseres Podcasts alle Hörerinnen und Hörer gleichzeitig vergraut.
Na, das wollen wir nicht hoffen. Dann kommen wir dann in die Höhen oder Niederungen des Rechts. Mhm. Und wir wollten als erstes aufmerksam machen auf einen Artikel, den wir bei unseren Freunden von Frag den Staat vor kurzem gefunden haben, wo einmal aufgelistet wurde, in welchen Bundesländern man derzeit über Einschränkungen bei der Informationsfreiheit diskutiert.
Ja, und sie zum Teil auch schon umgesetzt hat. Es ist wirklich erschütternd, wer immer den Bürgerrechten freundlich gegenübersteht und insbesondere begriffen hat, welche Rolle die Informationsfreiheit spielt, dass sie der Türöffner ist, dass die Grundlage für Partizipation sein kann, dass sie für Transparenz der öffentlichen Verwaltung sorgt, dass sie für mehr Vertrauen in die Verwaltung sorgt, dass sie für eine bessere, weniger korruptive Verwaltung sorgt. Der kann wirklich nur den Kopf schütteln und Tränen in den Augen haben, wenn er sieht, was da passiert. Ausgangspunkt war natürlich die Veränderung, die im Land Berlin stattgefunden hat. Da hat man ja aus Unfähigkeit das eigene Stromnetz ordentlich zu schützen. Im Januar 26 gab es einen Anschlag auf das Stromnetz mit wirklich massiven Auswirkungen. Ganze Viertel waren da tagelang vom Strom abgeklemmt. Hat man gesagt, wer ist schuld, und kam auf die großartige Idee, die Informationsfreiheit war es. Nicht die eigene Unfähigkeit, kritische Infrastruktur zu schützen, und hat deswegen das IFG geändert, will es ändern, indem man Einrichtungen der kritischen Infrastruktur rausnimmt aus den Möglichkeiten des Informationszugangs, kritische Infrastruktur im Sinne des Katastrophenschutzgesetzes, und hat damit weite Bereiche Energie, Transport, Gesundheit, Ernährung, Wasser von den Auskunftspflichten ausgenommen, anstatt das zu machen, was jetzt notwendig wäre, nämlich die Informationsfreiheit in ein Transparenzgesetz zu überführen, also in die nächste Ausbaustufe zu machen und dafür zu sorgen, dass man die amtlichen Informationen jederzeit antragslos abrufen kann, schlägt sozusagen die Exekutive zurück, der die Informationsfreiheit schon immer in ein Dorn im Auge war, und sagt, nee, wir machen jetzt weniger Informationsfreiheit. Das ist wirklich bitter zu betrachten.
Dass nicht nur in Ländern, in Bundesländern, die schwarz-rot regiert werden, sondern auch in einem Bundesland, das schwarz-grün regiert wird. Es gibt wohl offensichtlich auch in Schleswig-Holstein Pläne, das Informationsfreiheitsgesetz dort einzuschränken. Was wissen wir darüber?
Das ist sozusagen eher erwartbar gewesen, was in Schleswig-Holstein passiert. Ich würde auch sagen, etwas weniger gravierend. Man hat bei den öffentlichen Stellen, die Zugang gewähren müssen, natürlich auch immer Beifang, zum Beispiel die Sparkassen, die ja Anstalten des öffentlichen Rechts sind, öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, die Kammern zum Beispiel, die Berufsverbände, sofern sie also sozusagen als Behörden agieren. Denen war schon immer die Transparenz ein Dorn im Auge. Da geht es insbesondere auch gerade bei den Kammern darum, dass man eine gesunde Intransparenz wahrt, um Machtstrukturen zu erhalten, auch gerade innerhalb innerhalb der Organisationen dafür zu sorgen, dass Opposition nicht zu weit nach vorne kommt. Und da gibt es jetzt Pläne, die Sparkassen insbesondere rauszunehmen. Was wirklich schade wäre, unter zwei Gesichtspunkten. Zum einen, die Vergütungsstrukturen in den öffentlich-rechtlichen Sparkassen sind unfassbar. Ein mittlerer Sparkassendirektor verdient deutlich mehr als unser Bundeskanzler, ohne dass er behaupten könnte, deutlich wichtiger zu sein oder wichtigere Aufgaben zu erfüllen. Und zum anderen, gerade die öffentlich-rechtlichen Sparkassen und Kreditinstitute spielen eine große Rolle im politischen Raum, weil sie Spenden fabrizieren, bereitstellen und damit natürlich eine unglaubliche Steuerungswirkung haben, die demokratisch nicht überwacht und legitimiert ist. Und das möchte man sich gerne erhalten, deswegen dort den Mantel des Schweigens und der Intransparenz darüber decken. Insofern kein neuer Ansatz, ein alter ärgerlicher Ansatz. Die Sparkassen müssen natürlich transparenter gemacht werden, das geht gar nicht anders. Und der Verfassungsschutz soll übrigens auch rausgenommen werden. Voll auf der Linie, die Sicherheits- und Geheimdienste vor zu offenen Augen der Journalistinnen und Journalisten, aber auch der politischen Opposition und der außerparlamentarischen Opposition zu schützen. Das ist ein Armutszeugnis, was dort überlegt wird, aber hat, glaube ich, ganz gute Chancen, sich durchzusetzen.
Ja, soweit so beklagenswert das Ganze. Dann möchte man natürlich auch gerne noch Missbrauchsbeschränkungen in Schleswig-Holstein einführen. Ja. Bei Verdacht von Missbrauch soll eine Identifizierung erforderlich sein, die das Gesetz in Schleswig-Holstein bisher nicht vorsieht.
Da sind wir ja schon fast dankbar, Nico. Wir haben ja hier besprochen, die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zur Frage, ob man Informationszugangsanträge auch anonym stellen kann oder nicht. Und dort wurde ja wirklich mit, sehr problematischer Argumentation die Anonymität weggewischt und auch die Datenschutzaspekte dort gering betrachtet. Hier in Schleswig-Holstein hat man vor, wenigstens sozusagen eingeschränkt die Identifizierungspflicht von Antragstellern einzuführen, eingeschränkt für die Fälle, wo man Missbrauch vermutet. Das ist ja immer schon mal ein bisschen besser. Gleiche Überlegung gibt es übrigens in MacPom. Auch dort will man versuchen, dass nur noch Einwohner von MacPom Fragen stellen dürfen, was natürlich gleichzeitig bedeutet, dass die sich als Einwohner auch oder Personen mit Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern identifizieren müssen. Ansonsten Ausländern sozusagen möchte man nur noch den Informationszugang bei Vorliegen eines berechtigten Interesses gewähren. Also es kommt hier noch Lokalkolorit rein. Ob das jetzt die Zukunft ist, wir reden über Digitalisierungsprojekte. Ja, alle regen sich darüber auf, dass Deutschland nachhinkt. Und was macht man? Das große Digitalisierungsprojekt Informationsfreiheit wird eingestampft, weil die Verwaltung keine Lust hat, transparent zu sein. Ja, und das ist schon erstaunlich. Das Gleiche übrigens auch in Thüringen. Da hat man ja sogar schon ein Transparenzgesetz, nimmt jetzt aber wieder Teile der Behörden raus, will die Kommunen freundlicher behandeln, will aus Transparenzpflichten Transparenzermessen machen, sodass die öffentliche Stelle selbst entscheidet, ob sie ihre verfügbaren Informationen jetzt ins Internet stellen muss, auf ein Transparenzportal oder nicht. Das sind ehrlich gesagt gestrige, dümmliche Überlegungen. Die Zukunft ist ganz woanders. Aber das Beharrungsvermögen der öffentlichen Verwaltung ist groß. Ja, und wenn die sich gestört fühlen, wenn die sich geärgert fühlen von den naseweisen Journalisten und Bürgerinnen und Bürgern, dann sagen die halt, nö, wir wollen gerne weniger Transparenz.
Und der Trend liegt an breiter Front, denn ja, in Mecklenburg-Vorpommern regiert Rot-Rot. Jupp. Also da sind jetzt dann die Linken auch, die mit beteiligt
sind. So ist es, die SPD ist da auch nicht wesentlich weiter.
Und in Thüringen regiert das BSW wiederum mit. Also das ist offensichtlich auch unabhängig davon, dieser Trend, wer jetzt zusammen dort die Regierung.
Und wenn wir schon auf die Parteien schimpfen, dann schimpfen wir gleich noch auf die Grünen. Die machen es nämlich auch nicht besser. In Baden-Württemberg haben sie zum Beispiel eine lächerliche Änderung des Informationsfreiheitsgesetzes vorgenommen. Dort hatte man sich im Bildungs- und Forschungsbereich darüber geärgert, dass man Auskunft geben musste über Tierversuche, die stattgefunden haben, und dabei wurden leider Affen schlecht behandelt. Und darüber musste man nach dem Informationsfreiheitsgesetz Baden-Württemberg Auskunft geben. Das wollte man nicht. Und da hat man es geändert und hat gesagt, wir machen Bereichsausnahmen für Forschung und Lehre. Wie peinlich ist das denn? Ja, also man versucht, gesellschaftliche Konflikte, nämlich die berechtigte Frage, müssen wir, dürfen wir, sollen wir Tiere quälen, um medizinischen oder anderen Fortschritt zu ermöglichen, einfach zu umgehen, indem man sagt, wir reden nicht mehr drüber. Ja, wir decken einfach zu, Die CDU geht natürlich noch weiter in Baden-Württemberg. Die hatte in ihrem Wahlkampfprogramm stehen, wir müssen das Bürokratiemonster Informationsfreiheit abschaffen. Also die CDU wirft sich jetzt nicht für die Bürgerrechte in die Bresche, sondern für die Rechte des deutschen Beamten und der Beamtin, gefälligst ungestört von Bürgerinnen und Bürgern arbeiten zu können, und sagt deswegen, das sei ein Bürokratiemonster. Nö, das geht um Transparenz, das geht um Bürgerrechte. Das hat die CDU nur nicht verstanden. Bin sehr gespannt, was jetzt bei den Koalitionsverhandlungen rauskommt, ob die Grünen, die nach wie vor offiziell ein Transparenzgesetz in Baden-Württemberg fordern, ob die sich das abverhandeln lassen oder ob sie sich gegen die CDU durchsetzen. Da lohnt es sich, einen Blick drauf zu nehmen.
Ja, vielleicht sprechen Sie auch mit Ihren Kollegen in Schleswig-Holstein und lassen sich davon überzeugen, dass doch in einigen Bereichen man von der Informationsfreiheit auch ganz Abstand nehmen kann. Und das zum Beispiel, was ich also besonders schon problematisch finde, dass jetzt ausgerechnet der Verfassungsschutz komplett aus dem IFG ausgenommen werden soll. Was ist denn da eigentlich die Logik und Begründung dahinter?
Also die Logik heißt, wir müssen unsere Sicherheitsbehörden in Ruhe arbeiten lassen. Wir brauchen mehr Vertrauen, und zwar ganz wichtig, blindes Vertrauen. Ja. Das ist jetzt das Gebot der Stunde.
Und damit sind wir bei Helene Fischer.
Offensichtlich.
Ja, Helene Fischer, eine Entscheidung von 37 Seiten des für das Persönlichkeitsrecht zuständige 6. Senats, Zivilsenats des BGH. Irre, was es so an Fällen gibt, die den BGH erreichen. Eine Entscheidung, die auch aus Sicht des 6. Senats, wie man an den Veröffentlichungsabsichten BGHZ und Konsorten sehen kann, als grundsätzlich angesehen wird. 37 Seiten, Stefan, es geht um was ganz, ganz, ganz Einfaches, nämlich darum, dass die Bild-Zeitung berichtet hat, Helene Fischer habe eine Hausgeburt gemacht.
Ja, und das ist natürlich...
Das stimmte aber gar nicht.
Also das ist auch
unstreitig, dass es nicht stimmte. Sie ist, also, wie die meisten Schwangeren, ins Krankenhaus gegangen und hat dort ihre Tochter zur Welt kommen lassen. Oder zur Welt gebracht, oder wie immer das heißt. Und dann ging sie dagegen vor, dass die Bild-Zeitung berichtete, es sei eine Hausgeburt gewesen.
Ja, ja. Bei der Gelegenheit habe ich die offensichtlich im Hintergrund schwelende Diskussion zur Kenntnis genommen. Hausgeburt versus Klinikgeburt. Also wahlweise gelten werdende Mütter, wenn sie eine Hausgeburt machen, als entweder unverantwortlich, weil dort das Risiko von Komplikationen und auch von Schäden für das Kind dreimal so hoch sein soll, angeblich. Umgekehrt, wenn sie in die Klinik gehen, sind sie natürlich auch falsch gewickelt, nämlich das ist dann natürlich komplett Apparatemedizin und kalt, anstatt in der häuslichen Wärme sozusagen das Licht der Welt zu erblicken. Helene Fischer hat sich jedenfalls dagegen gewehrt und hat gesagt, nee, keine Hausgeburt, das war in der Klinik und stimmte so nicht. Und ich glaube, der erste Schritt ist dann auch relativ einfach nachzuvollziehen unter dem Gesichtspunkt des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, dass der Bild-Zeitung aufgegeben wurde, diese unwahre, unzutreffende Behauptung aus der Welt zu schaffen. Aber dann wird es spannend, dann fragt sich nämlich der BGH entsprechend der Forderungen von Helene Fischer, ja, was passiert denn sonst noch? Es gab Folgeberichterstattung in den Medien. Es gab also Medien, die das einfach dumpf übernommen, kopiert, verlinkt haben, diesen Artikel, falschen Artikel der Bild-Zeitung. Und es gab andere Medien, die sich draufsetzten auf diese Informationen und dann eigene Berichterstattung draus gemacht haben. Und da hat der BGH jetzt auf sehr, sehr vielen Seiten Überlegungen entwickelt, was denn die fehlerhafte Berichterstattung an Beseitigungsanspruch produziert. Und hat dann differenziert tatsächlich, dass wer fehlerhaft berichtet, dann auch gleichzeitig darauf hinwirken muss, dass auf Drittplattformen, die diesen Artikel verlinken oder die Berichterstattung übernommen haben, dass das ebenfalls gelöscht wird. Aber dass es sich dieser Beseitigungsanspruch nicht auf journalistische Folgeberichte bezieht, die nur aufgesetzt haben auf diese fehlerhafte Meldung, das sei dann der ursprünglichen fehlerhaften Meldung nicht mehr zurechenbar. Besonders spannend fand ich die Passage, wo sich der BGH mit dem Internetarchiv auseinandersetzt, mit sogenannten Wayback Machines. Wir denken ja immer noch alle zu Unrecht, das Internet vergesse nichts. Tatsache ist, das Internet vergisst alles, und zwar so gut wie sofort. Und deswegen gibt es diese Idee, einen tagesaktuellen Status des Internets festzuhalten in sogenannten Wayback Machines, in die man sich hineinbegeben kann und dann sich anschauen kann, wie zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit das Internetangebot denn ausgesehen hat, jedenfalls Auszüge davon. Das Internet insgesamt so abzubilden wäre viel zu aufwendig, aber Man findet durchaus schon frühere Artikel, was natürlich super spannend ist, weil man dann auch zum Beispiel falsche, fehlerhafte Berichterstattung sehen kann, wie sie damals zu diesem Tag, tagesaktuell, im Internet vorzufinden war. Und jetzt sagt der BGH, der Folgenbeseitigungsanspruch bezieht sich auch darauf, dass solche Internetarchive, jedenfalls dem Bemühen der Bild-Zeitung nach, ebenfalls der Löschung unterworfen werden. Das können die Bild-Zeitungen wahrscheinlich nicht, nein, sogar mit Sicherheit nicht aus eigener Kraft schaffen, aber sie muss Anstrengungen übernehmen, unternehmen, das zu beseitigen.
Warum ist die Entscheidung 37 Seiten lang? Sie ist 37 Seiten lang aus zwei Gründen. Erstens, weil es eine Entscheidung zur Störerhaftung ist. Die Störerhaftung, das ist ein Thema der BGH-Rechtsprechung seit mittlerweile fast 25 Jahren, nämlich seit der Internetversteigerung 1-Entscheidung, die Anfang der Nullerjahre den Anfang machte. Das war eine Entscheidung des ersten Zivilsenats, da ging es um Kennzeichenrechte. Und dann setzt auch ziemlich schnell ein parallel und auch mit anderen Akzenten die Rechtsprechung des 6. Zivilsenats zu Persönlichkeitsrechten und der Störerhaftung. Worum geht es bei der Störerhaftung? Bei der Störerhaftung geht es immer darum, inwieweit jemand, der nicht selbst der Täter von Persönlichkeitsrechtsverletzungen oder anderen Rechtsverletzungen ist, inwieweit er in Anspruch genommen werden kann für Rechtsverletzungen Dritter. Das ist eigentlich etwas, was wir geregelt haben seit eh und je, Teledienstegesetz, Telemediengesetz und heute im Digital Services Act, wo es ja heißt, dass derjenige, der fremde Inhalte verbreitet, dass der nur für Rechtsverletzungen dieser Inhalte dann verantwortlich ist, wenn er Kenntnis von dem So, jetzt hat der BGH allerdings sehr frühzeitig, nämlich schon mit der Internetversteigerung 1-Entscheidung, gesagt, diese Vorschrift gelte nicht für Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche, für die sogenannte Störerhaftung. Und hat dann völlig unabhängig und losgelöst eigentlich von diesen Haftungsprivilegien, die es gesetzlich, eigentlich seit 30 Jahren gesetzlich gibt, hat er seine eigene Grundsätze entwickelt und fortentwickelt und noch weiter fortentwickelt und sie dann so kompliziert gemacht mit der Zeit, dass selbst Kenner jedes Mal wieder Mühe haben, sich diese Grundsätze in Erinnerung zu rufen. Das Ganze wird bekannterweise noch dadurch dann auch garniert, dass der erste Senat einen eher anderen Störerbegriff hat als der 6. Senat. Also das ist auch jetzt nicht Interpretation der Rechtsprechung, sondern das sagen die beiden Senate auch ausdrücklich, dass sie nicht mit demselben Störerbegriff arbeiten. Wer ist jetzt hier in diesem Fall der Störer? Der Störer sind die Drittportale, auf denen das auftaucht. Also die, ja, wenn was in der Bild-Zeitung steht, dann logischerweise taucht das in den Social Media auf und wird, dann taucht auch in allen anderen möglichen anderen Medien auf. Das sind das so. Und jetzt stellt sich die Frage, ob derjenige, der jetzt das ja nicht selbst veröffentlicht hat, nämlich die Bild-Zeitung, ob sie verantwortlich gemacht werden kann für Rechtsverstöße auf anderen Seiten. Diese konkrete Fallsituation, wie wir sie hier haben, hatte der BGH bislang noch nicht. Warum hatte er sie noch nicht? Weil ihn jedenfalls noch kein Fall erreicht hat, wo das geltend gemacht worden ist, was hier geltend gemacht worden ist. Was macht man normalerweise, wenn man sieht, also da ist auf allen möglichen Seiten, ist das noch, dann werden erstmal die Betreffenden abgemahnt. Dann geht man jetzt nicht an die Bild-Zeitung heran, sondern geht man an Portal sowieso und Portal weiß nicht was und sonst etwas heran. Hier ist man einen anderen Weg gegangen und hat argumentiert, dass die Bild-Zeitung, also der Axel Springer Verlag, dass er in der Verantwortung stehe, nicht nur selbst zu löschen und zu unterlassen, diese schwerwiegende Hausgebotsbehauptung, sondern, und jetzt kommt es, darauf hinzuwirken, dass Dritte das auch löschen. Jetzt liegt natürlich in dem Hinwirken schon ein prozessuales Thema, das es erklärt, warum hier mit Hilfsanträgen und zweiten Hilfsanträgen und dritten Hilfsanträgen gearbeitet wurde. Und warum auch, ohne dass wir das jetzt hier zum Thema machen wollen, dann in allen drei Instanzen, Landgericht Berlin, Kammergericht und Bundesgerichtshof, alle drei haben mit unterschiedlichen Ergebnissen gekommen, welche der vielen Hilfsanträge denn jetzt tatsächlich dort zulässig
ja, ist. Bestimmt genug ist vor allen Dingen. Ja.
Bestimmt genug ist, denn wie soll denn eigentlich, was prüft denn eigentlich dann in der Zwangsvollstreckung, was wird denn dann eigentlich geprüft, was ist der Maßstab, wenn die Verpflichtung in dem doch etwas unscharfen Begriff des Hinwirkens liegt. Daran stört sich der BGH dann nur partiell und kommt dann letztlich damit heraus, ich verkürze das jetzt sehr, sehr stark, dass er sagt, naja, also hinwirken heißt wohl, dass man dann auch dokumentieren kann, dass man mit dem Betreffenden in Kontakt getreten ist. Mhm. Nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Okay, das ist dann ja tatsächlich auch überprüfbar. Ja. Und jetzt, das ist erstmal die Zulässigkeitsebene. Deswegen ist diese Klage letztlich auch in der dritten Instanz nicht an der Zulässigkeit gescheitert, weil man gesagt hat, also wenn man das so versteht, dann ist eine Verurteilung zum Hinwirken auch vollstreckungsfähig. Sagt natürlich noch nichts über die Begründetheit aus. Auch bei der Begründetheit ist es so, dass die drei Instanzen alle unterschiedlich entschieden haben. Ja, sie haben also keiner hat die Klage vollständig abgewiesen, aber sie haben dann doch mit unterschiedlichem Umfang dann und unterschiedlichem Tenor dann wiederum das auch für begründet erachtet. Bei der Begründetheit kommt dann der BGH mit dem, was sozusagen die Ursünde eigentlich ist, dieser Störerhaftungsrechtsprechung, nämlich mit dem Kriterium der Zumutbarkeit. Also die Frage, was denn eigentlich dem Störer, also dem, der jetzt schon eine, also Störer heißt erstmal, er hat eine Ursache gesetzt. Das ist also kausal. Nicht ohne den Bericht der Bild-Zeitung, wo drin stand Hausgebot, hätte es auch jetzt nicht auf allen möglichen anderen Blogs und Social Media und anderen Organen diese Berichte gegeben. Das ist kausal, das war auch vorhersehbar, also auch adäquat kausal. Damit ist erstmal schon grundsätzlich der Weg frei für die Störerhaftung des Dritten nach BGH. Aber dann kommt die ganz entscheidende Einschränkung, da man jetzt nicht die Folgen überlegt, wenn man für alles zur Verantwortung gezogen würde im Netz, was man in irgendeiner Weise verursacht hat, dann wäre das wohl ein sehr gefährliches Unterfangen, irgendwas noch im Netz zu publizieren. Und deswegen arbeitet dann der BGH immer mit dem Kriterium der Zumutbarkeit. Und zumutbar ist immer letztlich auch wieder das, was also man noch verlangen kann an Prüfpflichten. Ja, so. Alles Free Rechtsfortbildung, alles vom BGH geschaffen und damit auch nur partiell vorhersehbar, was am Ende bei herauskommt oder manchmal auch gar nicht vorhersehbar, was am Ende bei herauskommt. Und hier kommt am Ende bei heraus, also was zumutbar ist, ist jetzt natürlich nicht also dafür quasi die Erfolgshaftung dafür zu sorgen, dass die Sachen aus dem Netz kommen. Das ist nicht zumutbar. Aber zumutbar sei es doch, unter anderem hier bei Archive.org, denen mal eine Mail zu schreiben und denen zu sagen, also löscht das. Mhm. Ja. Das ist dann unterm Strich, sind die 37 Seiten dann tatsächlich ziemlich banal, weil letztlich, wenn man die Entscheidung dann mal ihrer ganzen komplizierten Verästelungen entkleidet, bleibt bei der Entscheidung nichts anderes übrig, als dass also die Betreiber von Archive.org und ich glaube noch zwei oder drei andere jetzt einmal von Axel Springer Verlag angeschrieben werden müssen und denen gesagt werden muss, löscht das.
Ja.
Mehr nicht. Und das ist Ganze, ich mache ja immer eine Vorlesung an meiner Hochschule zum Thema Geschichte des Internetrechts und gleichzeitig zum Thema, wie Recht entsteht. Die Störerhaftung ist für mich immer die nehme ich immer als das Paradebeispiel, wie einer Kombination von Richterrecht, Störerhaftung ist ein Richterrecht, und wie Richterrecht nicht funktioniert. Dass das nicht funktioniert, diese Grundsätze der Störerhaftung, manifestiert sich an der Fülle von Entscheidungen, die es bis heute immer noch zu dem Thema gibt. Also da ist dem BGH bis heute nicht gelungen, da mal ein bisschen Grund und Vorhersehbarkeit auch hereinzubringen. Und diese neue Entscheidung ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie sich der BGH und dann auch beide Senate, die da vor allen Dingen am Zuge sind, der erste und der sechste, wie sie sich völlig in ihrer eigenen Rechtsprechung verheddert haben.
Ja. Zumal auch absehbar ist, wie das Internet Archive reagieren wird auf dieses Anschreiben. Die werden nämlich sagen, vielen Dank, liebe Bild-Zeitung, für die Information. Aber wir sehen uns eher Free Speech verbunden. Wir sind jetzt nicht auf den sozusagen engen europäischen, auch europarechtlichen Trip. Und damit ist das wirklich eine überschaubare Folge einer fehlerhaften Berichterstattung.
Ja, vielleicht noch. Jetzt habe ich noch gerade weggelassen. Du hattest es schon kurz angetippt auch, das mit den Völkerberichterstattungen.
Ja.
Also Archive.org, das ist ja einfach nur dann die dort dokumentierte Bericht der Bild-Zeitung. Also wenn irgendwo das dokumentiert ist, dass die Bild-Zeitung hat in der Vergangenheit darüber berichtet, dann müssen die entsprechenden angeschrieben werden. Mehr aber auch nicht. Keine Verantwortung besteht, weil das ist wiederum dann unter dem Gesichtspunkt der, ja, das ist eine Kausalitätsüberlegung letztlich, die dann der BGH plötzlich anstellt. Das ist quasi eine Unterbrechung des Kausalzusammenhangs, wenn dann jetzt die Bunte oder Fokus, die auch besonders gut darin sind, Sachen zu schreiben, die andere schon geschrieben haben, wenn die jetzt einen eigenen Bericht daraus machen.
Ja.
Dann sagen sie, also das damit haben, aber das ist halt auch alles frei geschöpftes Jura. Damit hat dann Fokus, wenn ich das Beispiel nehmen darf, haben dann den Ursachenzusammenhang unterbrochen, weil sie haben ja eine eigenständige Mitteilung daraus gemacht und nicht nur das verbreitet, was die Bild-Zeitung gemacht hat. Naja, so kann man, also ist, wenn man das alles liest, das ist ja BGH und da argumentiert man natürlich auf hohem Niveau, dann ist das auch alles irgendwie schon so, dass man es nachvollziehen kann. Ja. Aber es ist natürlich, es ist freie Rechtsschöpfung, die da betrieben
wird. Es gibt, wenn man das Ganze doppelt, allerdings auch sozusagen einen Rahmen oder eine gewisse Konvergenz. Schauen wir uns, das war jetzt persönlichkeitsrechtlich betrachtet, schauen wir uns das Ganze datenschutzrechtlich an. Wie wäre es denn dort? Und da wollte ich einfach in dem Kontext nur auf den Artikel 17 Absatz 2 hinweisen, der was ganz Ähnliches macht. Da geht es um den Löschanspruch. Dieser Fall mit Helene Fischer ließe sich ja auch datenschutzrechtlich betrachten, indem man eben sagt, da sind personenbezogene Daten über sie, gegebenenfalls noch über ihr Kind, beim Thema Hausgeburt verbreitet worden, die unzutreffend waren, für die es möglicherweise nach 17 Absatz 1a also keine zulässige Rechtsgrundlage gab. Und der 17.2 sagt jetzt was ganz Ähnliches im Ergebnis zu dem, was der BGH sagt. Der sagt nämlich, hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht, das hat die Bild-Zeitung. Und ist er gemäß Absatz 1 zu deren Löschung verpflichtet, weil die Daten unzutreffend waren, weil die unrichtig waren, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Verarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, zum Beispiel die Wayback Machine, darüber zu informieren, dass eine betroffene Person von Ihnen, also von der Bild-Zeitung, die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat. Siehe da, also auch datenschutzrechtlich kriegen wir das Thema ganz ähnlich in den Griff, wie es der BGH frei erfunden hat und sich selbst sozusagen aus den Rippen geschwitzt hat. 17.2 ist der datenschutzrechtliche Ansatz mit ganz ähnlichen Ergebnissen.
Ja, aber die DSGVO kommt in der BGH-Entscheidung mit einer Stelle vor.
Natürlich nicht vor. Ja. Wenn man so etwas Tolles wie eigene Rechtsschöpfung betreibt, dann ist natürlich der Gesetzgeber irgendwie im Weg. Na schön, dass das auch anders geht und dass sich Gerichte auch an Recht und Gesetz, vom Gesetzgeber gesetztes Recht halten können, hat uns das Oberverwaltungsgericht gezeigt in einer Entscheidung vom 28. November 2015.
Du hast vergessen, dass es das Oberverwaltungsgericht Koblenz ist, von dem du jetzt sprichst. Das ist irgendwo in diesem
Bevor du jetzt irgendwie etwas Nachteiliges über
Republik, offiziell
belegene Gerichte sagst, sage ich, dass zu Recht als eines der führenden Oberverwaltungsgerichte Deutschlands bekannte Oberverwaltungsgericht Koblenz hat sich befasst mit einem ganz einfachen datenschutzrechtlichen Fall, der aber Tiefen und Untiefen hat und auch sehr schön das Verhältnis von allgemeinem Persönlichkeitsrecht und Datenschutz, also dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung, zeigt. Worum geht's? Es geht darum, dass eine Betroffene sich an eine Datenschutzaufsichtsbehörde gewendet hat, das war die Datenschutzaufsichtsbehörde Rheinland-Pfalz, und sich darüber beschwert hat, dass ihre Gesundheitsdaten in die Hände Dritter gelangt seien, und zwar sie war krebserkrankt und ihre Gesundheitsdaten gelangten an einen Onkologen zur weiteren Beratung, hieß es in dem Verfahren, ohne dass sie das gewollt hat und irgendwie mit ihrem Einverständnis sanktioniert hätte. Diese Beschwerde konnte nicht mehr zu Lebzeiten der Betroffenen bearbeitet werden. Sie verstarb also tatsächlich, war krebskrank. Und jetzt trat ihre Partnerin an die Datenschutzaufsichtsbehörde ran, teilte das Versterben der Betroffenen mit und sagte, ich möchte das gerne weiterführen. Ich möchte diese Beschwerde weiterführen. Und da sagte die Aufsichtsbehörde in Mainz, nee, Wir sehen keine durchgreifenden Anhaltspunkte für einen Datenschutzverstoß und beendete das Beschwerdeverfahren. Dagegen wendete sich dann die Ehefrau, die Klägerin, und hat beim Verwaltungsgericht Mainz also Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung gerügt, Verstoß gegen Artikel 77 Absatz 1. Man müsse doch eine Möglichkeit der Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde haben. Und das müsste ihr als Rechtsnachfolgerin, ihrer Ehefrau, doch auch möglich sein, das weiter zu verfahren, weil eben die Daten ohne Einwilligung an einen dritten Arzt gelangt seien. Und das sei ja wohl nicht rechtens. Das Verwaltungsgericht Mainz konnte sich dem nicht anschließen. Berufung zum Oberverwaltungsgericht. Das ist jetzt die Entscheidung vom 28. November, um die wir uns kümmern. Und das OVG führt also aus, dass das Recht zur Datenschutzbeschwerde nach 77 DSGVO ein höchstpersönliches Recht sei und mit dem Tod des Beschwerdeführers der betroffenen Person erlöschen würde. Eine Rechtsnachfolge im Sinne von 1922 BGB gäbe es in diesem Bereich nicht. Das sei nicht übergangsfähig, dieses Beschwerderecht. Und das sei auch gut und richtig und nachvollziehbar. Da das Schutzgut, um das es ginge, das informationelle Selbstbestimmungsrecht, mit dem Tod der natürlichen Person ende. Es ginge ja schließlich darum, die Persönlichkeitsentfaltung des Einzelnen durch Datenschutz zu ermöglichen oder zu erleichtern. Und das setzte voraus, dass eine zumindest potenziell handlungsfähige Person noch da sei, die also durch die Verarbeitung ihrer Daten irgendwie beeinflusst werden könnte. Und mit dem Tod sei das eben vorbei. Berufen tut sich das Oberverwaltungsgericht zu Recht auf den Erwägungsgrund 27 der Datenschutzgrundverordnung. Da steht nämlich drin, es werden nicht personenbezogene Daten Verstorbener geschützt. Allerdings sagt Satz 2 auch gleichzeitig, die Mitgliedstaaten könnten das durchaus regeln. Und interessanterweise gibt es einzelne, oder gab es jedenfalls auch in Deutschland, einzelne Regelungen zu einem sogenannten postmortalen Datenschutzrecht. Zum Beispiel § 4 des Berliner Datenschutzgesetzes in seiner Fassung vom Dezember 1990 sah das ausdrücklich vor. Dort stand drin, entsprechende Schutzvorschriften gibt es für Daten über Verstorbene, es sei denn, dass schutzwürdige Belange des Betroffenen nicht mehr beeinträchtigt werden können. Und hat also diese postmortale Datenschutzrichtung durchaus gesehen, dann aber mit Einführung der Datenschutzgrundverordnung fallen gelassen. Also die gibt es nicht mehr, diese Fragestellung. Sodass am Ende eigentlich die Frage nur noch übrig bleibt, warum haben wir denn jetzt ein postmortales allgemeines Persönlichkeitsrecht? Das ist ja auch richterrechtlich anerkannt, dass das also die Verletzung von Persönlichkeitsrechten auch eines Verstorbenen von den Rechtsnachfolgern weiterverfolgt werden könnten. Warum haben wir denn jetzt kein postmortales informationelles Selbstbestimmungsrecht? Und ich glaube, die überzeugende Begründung liegt tatsächlich in der unterschiedlichen Schutzrichtung dieser beiden Grundrechte. Allgemeines Persönlichkeitsrecht auf der einen, informationelles Selbstbestimmungsrecht auf der anderen Seite. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt die Freiheit des Einzelnen, eine Persönlichkeit zu sein. Sich also seinen Persönlichkeitsentwurf zu leben, weiterzuentwickeln. Während das informationelle Selbstbestimmungsrecht, also der Datenschutz, nur eine Einflussmöglichkeit einräumen will auf das Bild, das von einem selbst in der Öffentlichkeit oder auch unter anderen Personen gezeichnet wird. Und damit greift das Datenschutzrecht früher ein und ist letztlich auch breiter angelegt als das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Das schützt vor konkreten Verletzungshandlungen in Bezug auf die eigene Persönlichkeit. Das informationelle Selbstbestimmungsrecht schützt abstrakter, vorgelagerter, präventiver die Persönlichkeitsentfaltung, die dadurch gestört werden kann, dass andere etwas über mich wissen und dass mich das sozusagen rückbindet an meine Daten. Insofern ist die informationelle Selbstbestimmungsrecht weiter, das hat auch das Bundesverfassungsgericht schon mehrfach entschieden, dass es weitergeht als nur den Schutz der Privatsphäre. Und dann kommen wir wieder zu deinem Lieblingsthema, lieber Nico. Nach Auffassung, zutreffender Auffassung, das Bundesverfassungsgericht schützt ja das Datenschutzrecht auch in Bezug auf die Verarbeitung belangloser personenbezogener Daten, von denen also der Betroffene selbst gar nicht sagen kann, was ihn daran jetzt stören könnte oder inwieweit ihn das beeinträchtigt. Das einzige Kriterium des Datenschutzes für das Auslösen des Schutzregimes des Datenschutzes, also insbesondere heute der DSGVO, ist die Verarbeitung personenbezogener Daten. Wenn ein Datum personenbezogen ist, ist es geschützt. Und es ist völlig wurscht, ob das ein sensibles, geheimes, geheim gehaltenes, öffentlich verbreitetes, vom Betroffenen selbst verbreitetes Datum ist. Alle Daten sind geschützt. auch Angela Merkel kann sich dagegen wehren, dass in der Zeitung etwas über sie geschrieben steht. Auch wenn uns das lächerlich vorkommt, weil wir sagen, das ist doch völlig belanglos, das weiß doch sowieso jeder, ist allgemein bekannt. Nein, das Datenschutzrecht ist tatsächlich breiter, präventiv angelegt. Und es reicht vollkommen aus, dass das Datum personenbezogen ist. Und dann findet die Datenschutzgrundverordnung mit all ihren betroffenen Rechten und Verarbeitungsvoraussetzungen Anwendung. Und das unterscheidet sich eben vom allgemeinen Persönlichkeitsrecht. All das hat das OVG Koblenz richtig und überzeugend erkannt und sagt deswegen, wir haben kein postmortales Datenschutzrecht. Und mit dem Tod der Beschwerdeführerin endet auch die Datenschutzbeschwerde. Deswegen Freispruch für Professor Kugelmann, du hast zu Recht dieses Beschwerdeverfahren eingestellt. Das können die Erben, die Rechtsnachfolger, nicht fortführen.
Vielleicht noch mal kurz zum postmortalen Persönlichkeitsrecht. Warum gibt es diesen Unterschied beim Persönlichkeitsrecht und im Datenschutzrecht? Auch im Persönlichkeitsrecht verhält es sich ja so, dass das eigentlich die Ausnahme ist, das Postmortale. Also das ist nicht so, dass der Erbe jetzt, also die Erbin, die es hier ist, dass sie jetzt die Persönlichkeitsrechte ihrer verstorbenen Gattin einfach als Vermögenswert erbt. Erbe ist ja erstmal auch, ist ja erstmal vermögensrechtlich auch orientiert. Entwickelt worden ist überhaupt die postmortale Seite des Persönlichkeitsrechts, wie ja überhaupt das allgemeine Persönlichkeitsrecht auch insgesamt, vom Bundesgerichtshof und vom Bundesverfassungsgericht nach und nach. Und das postmortale Persönlichkeitsrecht hat zunächst mal eine vermögensrechtliche Seite. Denn wenn man sich, also wenn man seine eigene Person vermarktet, also das, dann ist das ja etwas, was auch einen Vermögenswert hat. Ja, also wenn Helene Fischer Werbung macht für irgendetwas, oder anders gesagt, wenn irgendjemand das Bild von Helene Fischer benutzt, um damit Werbung zu machen, dann ist das ein Eingriff in die materielle Seite ihres Persönlichkeitsrechts. Vermögenskomponente. Und dann erbt auch die Erbin oder der Erbe von Helene Fischer die Ansprüche, die wiederum sie hat, jetzt gegen andere vorzugehen und dann auch Schadensersatz und Entschädigung zu verlangen. Das ist die vermögensrechtliche Seite. Und was jetzt die nicht vermögensrechtliche Seite angeht, die immaterielle Seite angeht, da gibt es nach der Rechtsprechung Bundesverfassungsgericht und Bundesgerichtshof vor allen Dingen den Aspekt des Würdeschutzes oder eigentlich nur den Aspekt des Würdeschutzes. Nicht? Also das Persönlichkeitsrecht lebt nicht dann fort, sondern wogegen sich dann die Nachkommen wehren können, ist nur, aber dann doch immerhin, also alles, was die Würde dann wiederum auch der verstorbenen Person verletzt. Also das ist nicht deckungsgleich mit dem Persönlichkeitsrecht, das eine lebende Person dann auch tatsächlich hat. So, und dann auch, sagt auch die Rechtsprechung, das verblasst auch mit der Zeit. Also das ist auch, dann macht dann auch einen Unterschied, ob eine Person kürzlich verstorben ist oder ob das bereits länger her ist.
Ja, sehr schön. Insofern können wir also abschließend sagen, es gibt noch Felder, wo der nationale Gesetzgeber tätig werden könnte, wenn er nur wollte. Die Datenschutzgrundverordnung lässt durchaus zu, dass es einen postmortalen Datenschutz gibt. Es müsste nur umgesetzt werden. Die Berliner haben gesagt, das war keine so gute Idee und haben das wieder eingestampft. Aber machbar wäre das natürlich. Mitgliedstaaten würden insbesondere nicht gegen den Regulierungs- und am Ende auch Anwendungsvorrang des Datenschutzrechts auf europäischer Ebene verstoßen, wenn sie sowas einführen würden. Aber ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht unbedingt dafür plädieren, Nico, einen postmortalen Datenschutz einzuführen. Oder fehlt er dir sehr?
Nein, mir hat er noch nie gefehlt. Aber das ist, darauf kommt es ja nicht an. Ja.
Schon der Prämortale setzt dich offensichtlich vor gewisse Herausforderungen. Insofern bleibt uns am Ende dieses sehr vielfältigen, hoffentlich auch in Ihren Augen vielfältigen Podcasts zu sagen. Merci, Cherie. Das war die Folge, die wir heute am 9. April aufgenommen haben. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie dem bis zu diesem Punkt gefolgt sind und uns auch künftig wieder einschalten.
Genau, dann machen wir mal heute den Ronsheimer am Schluss, der seit jedem Podcast mit dem Satz beendet, bitte bewertet uns, bitte abonniert uns und bitte macht Anmerkungen, kritische oder auch lobende. Und dann sagt er immer, wir lesen sie auch alle.
Das können wir zusichern.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.